Meine Damen und Herren, wir wollen uns heute dem Evangelium nach Matthäus zuwenden, das am Anfang der vier Evangelien im Neuen Testament steht und außerdem einem Apostel zugeschrieben worden ist. Aus beiden Gründen hat es im Laufe der Kirchengeschichte immer eine besonders große Aufmerksamkeit gefunden. Ob mit Recht, werden wir mit zu erwägen haben. Den Verfasser dieses Evangeliums kennen wir nicht, wir nennen ihn weiterhin Matthäus. Sicher ist, dass er seiner Schrift das Markus-Evangelium zugrunde gelegt hat. Von Markus-Evangelium hat er die Evangelium-Form übernommen. Außerdem hat er, genau wie der Evangelist Lukas, die verlorene Spruchquelle benutzt. Da er diese beiden Quellenschriften nicht einfach abgeschrieben, sondern gründlich bearbeitet und zu seinem eigenen neuen Evangelium verarbeitet hat, enthält sein Buch eine Fülle von zwar indirekten, aber deutlichen Hinweisen, die uns verraten, mit welchem schriftstellerischen Interesse, das heißt mit welcher Absicht, aus welchem Anlass und für welche Leser Matthäus seine Schrift verfasst hat. Außerdem enthält das Matthäus-Evangelium ein umfangreiches sogenanntes Sondergut, also Überlieferungen, die er in seinen beiden Quellenschriften, dem Markus-Evangelium und der Spruchquelle, nicht vorgefunden hat und deren Herkunft wir nur vermutungsweise bestimmen können. Auch in diesem Sondergut kommen die schriftstellerischen Interessen des Evangelisten in fast allen Fällen zu deutlich erkennbarem Ausdruck und bei nicht wenigen der entsprechenden Gleichnisse, Erzählungen, Redenstücke und so weiter liegt deshalb auch die Annahme nahe, dass Matthäus gar nicht überlieferte Stoffe aufgenommen und bearbeitet hat, sondern dass er selbst als Autor tätig gewesen ist. Dass sich das schriftstellerische Interesse des Matthäus nicht auf Unterhaltung oder gar auf geschäftlichen Erfolg richtete, das darf man von vornherein annehmen und das wird durch die Analyse seines Evangeliums bestätigt. Ihm geht es darum, christliche Gemeinden zu unterweisen. Und bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass es sich bei diesen Gemeinden nicht um die allgemeine, schon weltweite Christenheit gehandelt hat, sondern dass er sein Buch für bestimmte Gemeinden schreibt, die sich in einer signifikanten Situation ihrer geschichtlichen Entwicklung befinden. Eben aus diesem Grunde konnte er sich nicht damit begnügen, diese Gemeinden einfach mit dem Markus-Evangelium oder der Spruchquelle oder beiden bekannt zu machen, sondern er war gehalten, diese Quellen auf die besondere Gemeindesituation zu beziehen und sie auf diese Situation hin gleichsam auszulegen und fortzuschreiben. Aus diesem Grunde entstand ein neues Evangelium, nach der Überzeugung des Matthäus zweifellos eine aktualisierte und pointierte Fassung der ihm vorliegenden Überlieferung. Indem wir das Matthäus-Evangelium aus seiner eigenen Zeit verstehen und verständlich machen, lernen wir zugleich eine Phase der frühen Kirchengeschichte kennen, über die wir sonstige Nachrichten kaum besitzen. Wir achten zunächst auf den sogenannten Missionsbefehl am Ende des Matthäus-Evangeliums, Matthäi am letzten. In diesem prägnanten Stück aus dem matthäischen Sondergut werden die Apostel beauftragt, alle Völker zu Jüngern zu machen. Und dann heißt es, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und indem ihr sie alles zu halten lehrt, was ich euch befohlen habe. Wir haben es unverkennbar mit einem doppelten Auftrag zu tun. Einmal und zuerst geht es um die Glaubensunterweisung, die mit der Taufe abgeschlossen wird. Also taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dass die Taufe auf den Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes erfolgt, weist auf eine fortgeschrittene Zeit hin. Denn nach Ausweis der Paulusbriefe und der Apostelgeschichte taufte man anfangs nur auf den Namen Jesu. Zugleich weist diese dreifache Taufformel darauf hin, dass dem Glaubens- und Taufunterricht schon die drei Artikel eines Glaubensbekenntnisses zugrunde lagen, wie wir ihnen später zum Beispiel im apostolischen oder im nizänischen Bekenntnis begegnen. Auch dieses triadische, dreifache, freilich noch nicht trinitarische Glaubensbekenntnis, es wird ja nicht reflektiert über das Verhältnis von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Also dies triadische Glaubensbekenntnis weist auf eine relativ späte Zeit, denn das formulierte christliche Bekenntnis bezog sich ursprünglich nur auf den zweiten Artikel, das Bekenntnis zu Jesus Christus. Den ersten Artikel, das Bekenntnis zu Gott, dem Schöpfer, teilte man ja mit dem Judentum und brauchte es nicht besonders zu formulieren. Und der Heilige Geist war noch kein Gegenstand des Bekenntnisses, sondern die Lebenswirklichkeit der Gemeinde. Nun fällt auf, dass das Matthäusevangelium selbst die Glaubensverkündigung nach diesem triadischen Glaubensbekenntnis nicht enthält. Es ist in keiner Weise auf einen Taufunterricht hin angelegt, der das Bekenntnis zu dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist zu seinem Ziel hat. Wir haben deshalb davon auszugehen, dass nicht das Matthäusevangelium, sondern ein formuliertes Glaubensbekenntnis oder Taufbekenntnis selbst die Grundlage des Unterrichts gebildet hat, die den Taufbewerber, den Katechumenen, zur Taufe hin und damit in die Gemeinde hineingeführt hat, wie es ja auch heute noch, die Katechismen zeigen es in der Regel, der Fall ist. Das Matthäusevangelium ist dann aber für eine Gemeinde geschrieben worden, die bereits im Glauben unterwiesen wurde und deren Glieder schon getauft waren. Diese Annahme bestätigt sich, wenn wir nun den zweiten Teil des genannten Missionsbefehls beachten, denn der Inhalt des Matthäusevangeliums ist deutlich mit dem zweiten Auftrag dieses Missionsbefehls verbunden und lehret sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Nämlich, so muss man verstehen, alles, was Jesus in dem im Matthäusevangelium aufgezeigten Worten befohlen hat. Es ist ein charakteristisches Merkmal des Matthäusevangeliums, dass in ihm gegenüber seiner Quelle, dem Markus-Evangelium, die Erzählungen zurücktreten, während die Worte und Reden Jesu vom Evangelisten stark in den Vordergrund gerückt werden. Und diese Worte und Reden sind durchgehend von Anweisungen einerseits an die einzelnen Christen bestimmt, wie sie sich im täglichen Leben zu verhalten haben, andererseits an die Gemeinde, wie sie ihre Ordnung zu gestalten und ihren Dienst zu versehen habe. Das Matthäusevangelium enthält also nicht den christlichen Glaubensunterricht, sondern die christliche Lebenskunde. Und diese Unterweisung folgt auf den Taufunterricht. Im Matthäusevangelium begegnet uns folglich eine Unterweisung der schon Getauften. Insofern ist das Matthäusevangelium vorwiegend ein für die Gemeinden des Evangeliums in ihrer noch näher zu bestimmenden Situation verfasstes Handbuch der christlichen Ethik und der entsprechenden Ordnung der Gemeinde, eine Art älteste Kirchenordnung. Während das Markus-Evangelium als missionarische Schrift geschrieben wurde, um der christlichen Glaubensverkündigung, dem eigentlichen Evangelium, in erzählerischer Gestalt Ausdruck zu verleihen, hat Matthäus zwar die von Markus zu diesem Zweck geschaffene literarische Gattung Evangelium festgehalten. Dies Evangelium, diese Evangelienschrift, dient ihm aber nicht mehr zur Verkündigung des Evangeliums, also des christlichen Glaubensbekenntnisses, sondern zu jener besonderen Unterweisung, die für die bereits etablierte Gemeinde bestimmt ist. Insofern also ein kirchliches Evangelium. Wir lassen uns dieser Einsicht durch einige Beobachtungen im Matthäus-Evangelium bestätigen. Grundlegend ist zu beobachten, dass das Matthäus-Evangelium durch 5 große Reden strukturiert ist, die etwa ein Drittel seines Umfangs ausmachen. Am Anfang, in Kapitel 5 bis 7, steht die bekannte Bergpredigt mit ethischen Weisungen für die einzelnen Christen. In Matthäus 10 findet sich eine Aussendungsrede mit einer ausführlichen Instruktion der Missionare. In Matthäus 13 sind 7 Gleichnisse zusammengestellt, 7, eine heilige Zahl, die durchweg nicht die Glaubensbotschaft, sondern die Gestalt und die Gestaltung der Gemeinde und ihres Ethos zum Gegenstand haben. In Matthäus 18, der 4. Rede, folgen wesentliche Stücke einer Gemeindeordnung, die unter anderem auch den Ausschluss unwürdiger Glieder aus der Gemeinde regelt. Und in Matthäus 24 und 25 schließlich findet sich eine ausführliche Warnung vor Müdigkeit und Nachlässigkeit, nämlich eine abschließende Ermahnung zur ständigen Wachsamkeit angesichts des herandrängenden jüngsten Gerichts. Diese 5 Reden, die offenbar eine deutliche Analogie zu den 5 Büchern Mose zum Ausdruck bringen, bilden das Gerüst des Matthäus-Evangeliums, dem sich der ganze übrige Stoff an- und beilagert. An diese Reden ist vor allem gedacht, wenn am Ende des Matthäus-Evangeliums auf alles, was ich euch befohlen habe, verwiesen wird. Sie entfalten die Normen und Regeln des Verhaltens der Christen untereinander und in der Welt. Eine entsprechende Beobachtung ist an den mancherlei Erzählungen zu machen, die Matthäus durchweg aus dem Markus-Evangelium übernommen hat. Da diese Erzählungen von Hause aus, also im Rahmen des missionarischen Markus-Evangeliums, wir hatten ja einige Beispiele dafür in der vergangenen Woche kennengelernt, keine ethische Ausrichtung haben, sondern der Glaubensverkündigung dienen, verfährt Markus mit Matthäus mit ihnen so, dass er sie entweder sehr stark kürzt, was besonders bei den Wundererzählungen der Fall ist, oder aber so, dass er eine ethische Pointe in sie einträgt. Das Letztere geschieht zum Beispiel bei der Erzählung von dem Mahl, zu dem Jesus in das Haus eines Zöllners einkehrt, in Matthäus 9. Im Markus-Evangelium lesen wir, dass die Pharisäer darüber murren, dass Jesus mit Zöllnern und Sündern zu Tisch sitzt und dass er ihnen erklärt, er sei gekommen, die Sünder zu suchen und zu retten. Matthäus behält diese im eigentlichen Sinne ja evangelische Botschaft zwar bei, er erweitert die Erklärung Jesu aber durch einen Hinweis auf ein Wort des Propheten Hosea. Das heißt, geht hin und lernt, was es bedeutet. Jetzt kommt das Zitat des Propheten. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Damit verlagert Matthäus den Schwerpunkt der Erzählung. Jesu eigenes Verhalten wird nun auch oder sogar vor allem zu einem Beispiel und Vorbild, dem die Hörer nachfolgen sollen, indem sie selbst an den Verachteten und Verstoßenen Barmherzigkeit üben. Eine entsprechende Beobachtung lässt sich zum Beispiel an dem Gleichnis von der königlichen Hochzeit machen, was Matthäus aus der Spruchquelle übernommen hat. Matthäus 22. Dies Gleichnis berichtet, dass ein König, nachdem die zuerst geladenen vornehmen Gäste nicht beim Hochzeitsmahl erschienen waren, die gewöhnlichen Menschen, wie sie auf den Straßen anzutreffen waren, an den festlich gedeckten Tisch einladen ließ. Dies Gleichnis reflektiert in dieser seiner ursprünglichen Fassung die überraschende Erfahrung der frühen Christenheit, dass die christliche Botschaft von den Juden abgelehnt, von den Heiden aber angenommen wird. Und es rechtfertigt diese Erfahrung. Die Juden begegnen im Bild der zuerst geladenen Gäste, die sich aber nicht zum Mahl einstellen, die Heiden im Bild der Menschen, die von der Straße aufgelesen werden. Die Taufe von Heiden entspricht also dem Willen Jesu. Matthäus nun ergänzt dieses Gleichnis durch eine neue Szene. Der König entdeckt nämlich, dass einer der Gäste keine hochzeitliche Kleidung trägt und lässt ihn deshalb von seinen Dienern hinauswerfen. Der Sinn dieses Zusatzes liegt am Tage. Wer sich der christlichen Gemeinde anschließt, muss sich ihre sittlichen Normen zu eigen machen, sich gleichsam ein festliches Gewand anlegen, die heidnische Lebensweise ablegen. Dieser das ethische Verhalten betonende Gedanke ist Matthäus so wichtig, dass er dafür die erzählerische Ungeschicklichkeit in Kauf nimmt, von Gästen, die von der Straße aufgelesen werden, zu erwarten, dass sie festliche Kleidung tragen. Durch die neue Deutung, die Matthäus dem Gleichnis gibt, wird die Erzählung selbst in sich also unstimmig. Umso deutlicher aber ist die schriftstellerische Absicht zu erkennen, die Matthäus verfolgt. Die genannten Beobachtungen, die sich vielfältig ergänzen ließen, mögen genügen, um das Urteil abzusichern. Die vornehmliche Absicht des Schriftstellers Matthäus sei es gewesen, mit seiner Evangelienschrift die Gemeinden zu einem dem christlichen Glauben gemäßen Lebenswandel anzuhalten und ihr einen Leitfaden angemessener Verhaltensweisen in die Hand zu geben. Und damit stellt sich die Frage nach der besonderen Situation seiner Gemeinden, die ihn veranlasste, mit Hilfe der ihm vorliegenden Quellen ein neues, solchem Zweck dienendes Evangelium zu verfassen. Ich beantworte zunächst diese Frage in einer zusammenhängenden und zusammenfassenden Weise und werde dann im Nachhinein diese zusammenfassende und grundlegende Antwort anhand ausgewählter schriftstellerischer Eigenarten des Matthäus-Evangeliums im Einzelnen begründen. Die Gemeinden des Matthäus hatten bis in die zweite christliche Generation hinein im Verband der jüdischen Synagoge gelebt und gewirkt. Dieser Verband umschloss zu jener Zeit viele damals noch sehr unterschiedliche Strömungen des Judentums. Er bot auch den Judenchristen eine Heimat, in der sie das nur den Angehörigen der Synagoge gewährte Privileg genossen, von der allgemeinen Loyalitätsbekundung der Bürger im Römischen Reich, nämlich von dem in den heidnischen Tempeln dargebrachten Kaiseropfer, befreit zu sein. Für Juden war ja die Teilnahme am Kaiseropfer undenkbar und dem hatte der römische Staat seit der Zeit Caesars, als der Kaiserkult aufkam, um das Reich zusammenzuhalten, Rechnung getragen. Diese Zugehörigkeit der Judenchristen zum Synagogenverband schloss keineswegs die missionarische Öffnung der christlichen Gemeinde auch zu Nichtjuden aus. Denn den hellenistischen Synagogen hatten sich viele Heiden als sogenannte Gottesfürchtige angeschlossen, die ohne zum Judentum überzutreten und sich beschneiden zu lassen, sich vom heidnischen Polytheismus abgewandt hatten und den einen Gott des Volkes Israel verehrten. Nicht wenige von ihnen hatten sich im Laufe der Zeit den judenchristlichen Gemeinden zugewandt, die ihnen ja in der Taufe das volle Heil zueigneten, das ihnen das Judentum selbst nicht ohne die Beschneidung und den Übertritt in den jüdischen Volksverband gewährte. Auch die Gemeinden des Matthäus waren zwar insofern judenchristlich, als sie dem Synagogenverband angehörten und wie alle Angehörigen der Synagoge die Tempelsteuer zahlten, ihnen gehörten aber schon zu der Zeit, als sie noch in die Synagoge integriert waren, zahlreiche Christen aus den Kreisen der gottesfürchtigen Heiden an, zunehmend mehr Heiden als geborene Juden, die nach dem ersten Artikel des Glaubensbekenntnisses, der sie ja in die Synagoge geführt hatte, in der christlichen Gemeinde nun auch den zweiten und den dritten Artikel bekannten. Nach der Zerstörung des Tempels im Jahre 70 wurde die Synagoge unter pharisäischem Einfluss neu geordnet. Und damit verlor sie ihre bisherige Offenheit. Nun war die Beschneidung und die volle Beobachtung des mosaischen Gesetzes zwingende Voraussetzung für die Zugehörigkeit zur Synagoge. Schon deshalb wurde den aus Juden und Heiden gemischten christlichen Gemeinden das Recht abgesprochen, in der Synagoge zu bleiben. Und da das pharisäische Rabbinat auch das Bekenntnis zu Jesus als dem Christus, dem Messias, nicht mehr in der Synagoge duldete, mussten die Christen noch vor dem Ende des ersten Jahrhunderts die Synagoge verlassen, was unter anderem zur Folge hatte, dass sie das der Synagoge gewährte Privileg verloren, vom Kaiseropfer befreit zu sein und sich hinfort wegen der Verweigerung des Kaiseropfers der staatlichen Verfolgung ausgesetzt sahen. Als Matthäus sein Evangelium schreibt, hat seine Gemeinde die Synagoge bereits definitiv verlassen. Stets ist nämlich von den Juden und ihren Synagogen im Gegenüber zur christlichen Gemeinde die Rede. Allerdings sind die Fronten nicht schon in jedem Fall völlig geklärt. Noch versuchen falsche Propheten Einfluss zu nehmen und einzelne Christen für den Weg der pharisäischen Synagoge zu gewinnen. Matthäus 7. Und Matthäus seinerseits warnt in dem anscheinend erst von ihm selbst erzählten Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen davor, voreilig vollendete Tatsachen zu schaffen und alle diejenigen gleichsam als Unkraut abzuschreiben und auszureißen, die sich dem Weg der Gemeinde außerhalb der Synagoge noch nicht angeschlossen haben. Und in einer Erläuterung zu dem Gleichnis Jesu vom verlorenen Schaf mahnt er die Gemeinden, bestimmte Kinder, die an Jesus glauben, nicht verloren zu geben. Es handelt sich anscheinend um elternlose Kinder, die die Synagoge bei sich zurückhält und für sich beansprucht. Aber in solchen Fällen beobachten wir nur Nachhutgefechte. Die christlichen Gemeinden sind längst gehalten, ihren eigenen Weg zu gehen, sich unabhängig von der Synagoge zu ordnen, ihre Lebensweise jenseits der pharisäischen Gesetzlichkeit zu begründen und sich angesichts des latenten Verfolgungsdrucks durch einen vorbildlichen Lebenswandel öffentlich auszuzeichnen, um allen Verleumdungen zuvorzukommen, sie seien unzuverlässige Bürger und potenzielle Verbrecher. Im Hinblick darauf fügt Matthäus in den Anfang der Bergpredigt die Mahnung ein: Lasset euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das heißt, versteckt euch nicht und lebt nicht im Untergrund, sondern zeigt, dass ihr ein vorbildliches Leben führt, sodass alle Verleumdungen an euch abprallen und jede Verfolgung als ungerecht erscheinen muss. Im Hinblick auf eine solche Mahnung ist nunmehr verständlich, warum Matthäus sich überhaupt gehalten sah, seinen Gemeinden mit seinem Evangelium eine umfassende Einweisung in die neue Situation zu geben. Er hatte keinen Anlass, das Glaubensbekenntnis neu zu definieren. Wohl aber hat er Anlass darzulegen, was angesichts der so radikal veränderten Lage der Gemeinde von dem Einzelnen in der Gestaltung seines Lebens und von der Gemeinde in der Gestaltung ihres Zusammenlebens zu tun sei. Und er musste außerdem den eigenständigen Weg der christlichen Gemeinde gegenüber den Anfeindungen aus der Synagoge verteidigen. Dazu also griff er das Markus-Evangelium und die Spruchquelle, die seinen Gemeinden unbekannt gewesen sein dürften, auf, als sie ihm bekannt wurden, und legte sie seinem Evangelium zugrunde. Ist damit zunächst grundsätzlich erhellt, unter welchen Umständen und mit welcher Absicht Matthäus sein Evangelium verfasst hat, so wollen wir diese so gewonnene umfassende und überblicksmäßige Einsicht nun an drei wesentlichen Themen veranschaulichen und vertiefen. Erstens, verständlicherweise hat im Matthäus-Evangelium die Auseinandersetzung mit den Pharisäern und ihrem Gesetzesverständnis ein besonders großes Gewicht. Die pharisäische Richtung im Judentum hatte sich um die Mitte des 2. Jahrhunderts vor Christus in der Abwehr von liberalen jüdischen Strömungen herausgebildet, die das Judentum in den Hellenismus hinein zu nivellieren versuchten. Die Pharisäer erwarteten demgegenüber von ihren Anhängern nicht nur die sittlichen Gebote, sondern auch die rituellen Verordnungen, vor allem die Reinheitsgebote des alttestamentlichen Gesetzes streng einzuhalten, die eine deutliche Abgrenzung von der außerjüdischen Welt gewährleisteten. Bildeten aber diese Pharisäer bis zur Zerstörung des Tempels im Jahre 70 nur eine von vielen Strömungen im Judentum, wenn auch eine recht einflussreiche, gewann ihr Gesetzesverständnis in den Jahrzehnten danach den bestimmenden Einfluss. Es entstand zwischen 70, der Zerstörung des Tempels, und der Jahrhundertwende das rabbinische Judentum, das sich bald danach mit dem Talmud eine spezifische Lehrgrundlage gab. In diesem rabbinischen Schrifttum wird versucht, für jede denkbare Situation die richtige Handlungsweise vorzuschreiben, sodass insofern eine Fehlleistung, ein Fehlverhalten des Menschen vermeidbar ist. Er muss immer wissen, was er zu tun hat. Er kann es immer wissen. Dabei wird mit Hilfe einer intensiven Kasuistik aus einzelnen biblischen Geboten oder Verboten eine Fülle von Einzelbestimmungen abgeleitet. Und auf diesem Wege entsteht eine Gesetzesfrömmigkeit, die zur Voraussetzung hat, dass man durch ein intensives Studium die Fülle der einzelnen Verhaltensregeln auswendig lernt, wie man heute ja noch bei den orthodoxen Juden beobachten kann. Das Matthäusevangelium polemisiert vielfältig gegen dieses rabbinische Gesetzesverständnis und die entsprechende Praxis der Pharisäer. Diese Polemik hat mehrere Stoßrichtungen. Zunächst wird den Pharisäern Ruhmsucht und Eitelkeit vorgeworfen. Das heißt, alle ihre Werke tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Kleidern groß. Sie sitzen gerne oben an bei Tisch und in den Synagogen und haben es gern, dass sie gegrüßt werden auf dem Markt und von den Menschen Rabbi genannt werden. Matthäus 23. Matthäus nennt sie Heuchler, weil sie einen Posaunenbläser vor sich hergehen lassen, wenn sie eine Opfergabe bringen, weil sie sich zum Beten an die Straßenecken stellen, damit sie von den Leuten gesehen werden, und weil sie beim Fasten das Gesicht verziehen, um die Menschen auf ihre Frömmigkeit aufmerksam zu machen. Matthäus 6. So dann wirft er ihnen vor, dass ihre äußere Dokumentation von Frömmigkeit keineswegs Ausdruck einer wahren Herzensfrömmigkeit ist. In Matthäus 23 heißt es, wie euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Totengebeine und lauter Unrat. So auch ihr, von außen scheint ihr vor den Menschen fromm, aber inwendig seid ihr voller Heuchelei und Übertretung. Sie behandeln die Essgefäße nach ihren strengen Reinheitsvorschriften, sind aber selbst innerlich voll Raub und Gier, wirft Matthäus ihnen vor. Schließlich geißelt er neben ihrer persönlichen Heuchelei auch den Formalismus ihres Gesetzesverständnisses. Wenn einer bei dem Tempel schwört, soll der Schwur nach ihrer Auffassung nicht gelten, wohl aber, wenn er bei dem Gold des Tempels schwört. Sie sieben Mücken aus und verschlucken Kamele, ein sprichwörtlich gewordenes Wort. Wie euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel, also von Pflanzen ganz geringen Wertes, und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und die Treue. Zweifellos ist an solchen Vorwürfen vieles einseitig, überzogen und ungerecht. Die Polemik des Matthäus spiegelt aber die Härte wider, mit der die aktuelle Auseinandersetzung geführt wird. Denn Matthäus wehrt sich mit seiner Polemik gegen den Vorwurf der Pharisäer, die Christen seien angetreten, das Gesetz aufzulösen und das Erbe der Väter preiszugeben. Es ist dieser Vorwurf der Gesetzlosigkeit, den Matthäus polemisch zurückweist und der ihn veranlasst, zu Beginn der Bergpredigt Jesus die programmatischen Worte in den Mund zu legen: Meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Die Erklärung, Jesus sei gekommen, das Gesetz zu erfüllen, will nicht sagen, dass er persönlich das Gesetz beachtet und gelebt hat, sondern dass in seiner Lehre das Gesetz zu seiner Fülle kommt. Denn die Lehre und Praxis der Pharisäer verfehlt nach dem Urteil des Matthäus-Evangeliums mit ihrer Kasuistik, die alles Verhalten in die Zwangsjacke einer strengen Gesetzlichkeit zwängt, das, was das Gesetz wirklich will, und erfüllt also den Sinn des Gesetzes nicht. Erst in der Gesetzesauslegung, wie Jesus sie dem Matthäus-Evangelium zufolge vorträgt, tritt das Gesetz in seiner Fülle in den Blick. Darum heißt es an jener Stelle zu Beginn der Bergpredigt weiter: Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in die Gottesherrschaft kommen. Kein Buchstabe des Gesetzes soll hinfallen, vielmehr will Jesus das ganze Gesetz in vollkommener Weise auslegen und es erst dadurch wirklich in Geltung setzen. Wie aber sieht diese gleichsam antipharisäische Auslegung aus? Worin besteht die bessere Gerechtigkeit, die von den Christen erwartet wird? Sie gibt sich besonders deutlich in den bekannten sogenannten Antithesen zu Beginn der Bergpredigt zu erkennen. Der Kernbestand dieser Antithesen lautet: Ihr habt gehört, dass den Alten gesagt wurde, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder zürnt, ist es gerichtsschuldig. Und weiter: Ihr habt gehört, dass den Alten gesagt wurde, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau begehrlich ansieht, hat schon die Ehe gebrochen. Und drittens, ihr habt gehört, dass den Alten gesagt wurde, du sollst nicht falsch schwören. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Die drei Thesen zitieren jeweils ein Gebot aus dem Dekalog, aus den 10 Geboten vom Berg Sinai, die den Alten gegeben wurden. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht falsch schwören. Die Antithesen Ich aber sage euch, heben die zitierten Gebote nicht auf, sondern radikalisieren sie. Dabei ist wichtig zu beachten, wie diese Radikalisierung vorgenommen wird. Es geht keineswegs um eine Verschärfung in dem Sinn, dass ein leichteres Gebot in ein schwereres übergeführt wird. Keinen Zorn hochkommen zu lassen, ist das Gebot ebenso wenig sinnvoll wie das Verbot, Gefallen an einer begehrenswerten Frau zu finden. Und wer dürfte einen Schwur verweigern, der dem Nächsten zu seinem Recht verhilft? Als konkrete Verhaltensregeln wären die Antithesen gar nicht sinnvoll. Und es ist ja gerade ihre Absicht, die rabbinische Gesetzeslegung ad absurdum zu führen, wenn diese meint, durch die Verschärfung und Differenzierung eines einzelnen Gebotes zu vielen Geboten alles konkrete Verhalten gesetzlich regeln zu können. Die Radikalisierung der Gebote, die in diesen Antithesen vorgenommen wird, besteht vielmehr darin, dass die Gebote auf ihre Wurzel zurückgeführt werden. Dann aber zeigt die Antithese, dass das Gebot nicht falsch zu schwören in der Forderung nach radikaler Wahrhaftigkeit wurzelt. Und das Verbot des Ehebruchs wurzelt in der Forderung nach unbedingter Treue. Und wenn die Antithese sagt, man solle keine Menschen zürnen, gibt sie zu erkennen, dass die Wurzel des Verbots, einen Menschen zu töten, das Gebot der Nächstenliebe ist. Wer den Sinn der biblischen Gebote recht erfassen will, darf sie also nicht in eine Vielzahl von Einzelbestimmungen hinaus differenzieren, sondern muss sie umgekehrt auf die fundamentalen sittlichen Tugenden zurückführen, aus denen je und je das konkrete Verhalten erwächst. Die Bergpredigt stellt zu ihrem Beginn Liebe, Treue und Wahrhaftigkeit an die Spitze dieser sittlichen Tugend. Und nicht zufällig wird die Liebe vor der Treue und der Wahrhaftigkeit genannt. Denn auch Treue und Wahrhaftigkeit sind auch Ausdruck der Liebe, die der Mensch seinem Nächsten schuldig ist. Darum nimmt Matthäus gerne und mit Nachdruck die Erzählung aus dem Markus-Evangelium auf, in der Jesus auf die Frage nach dem höchsten Gebot antwortet: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Das ist dann die Glaubensverkündigung. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Er stellt diese Erzählung nun aber in die Situation seiner Zeit. Während bei Markus irgendein Schriftgelehrter die Frage nach dem höchsten Gebot stellt, um sich dann entsprechend von Jesus belehren zu lassen, ist es bei Matthäus ein Pharisäer. Und der will Jesus mit seiner Frage, wie es heißt, versuchen, der also ein Streitgespräch beginnt. Und der Antwort Jesu fügt Matthäus nun hinzu: In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten, also wie eine Tür in den Angeln hängt. Damit bringt Matthäus die Antithese zu dem pharisäischen Gesetzesverständnis seiner Zeit auf den zentralen Punkt. Wer nach dem Gebot der Nächstenliebe handelt, ist der Vielzahl der einzelnen Gebote schon zuvorgekommen. Auch bei dem Apostel Paulus lesen wir: Wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was es immer an Geboten gibt, wird in diesem Wort zusammengefasst: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Die matthäische Gesetzesinterpretation hat also nicht Matthäus selbst entwickelt, sondern sie stammt aus der Tradition. Und Matthäus könnte recht haben, wenn er sie auf Jesus zurückführt. Aber sie bekommt in seiner Situation eine besondere Brisanz. In der akuten Auseinandersetzung mit dem Rabbinat rückt, was sonst eher beiläufig notiert wird, in den Vordergrund. Weil der Gemeinde angesichts der Verführung durch pharisäische Lehren die bessere Gerechtigkeit erklärt und eingeschärft werden muss. Darum erweitert und vertieft Matthäus seine Überlieferungen und gibt ihnen zugleich eine manchmal scharfe, polemische Note, um den pharisäischen Einfluss abzuwehren. Einen zweiten gewichtigen Streitpunkt zwischen der Gemeinde des Matthäus und der pharisäischen Synagoge stellt die Frage dar, ob Jesus, der in den prophetischen Büchern des Alten Testamentes verheißene Messias, der Christus, sei, wie es das christliche Bekenntnis behauptet, die Pharisäer aber mit Nachdruck bestritten. Es verhält sich nun nicht so, dass die pharisäischen Lehrer dem christlichen Bekenntnis eine in anderer Gestalt ausgeprägte messianische Erwartung und Messiasvorstellung entgegengestellt hätten. Der jüdische Aufstand vom Jahre 66 war von der Erwartung eines politischen Messias inspiriert worden, eines neuen David, der einen machtvollen, von den Römern unabhängigen jüdischen Gottesstaat errichten werde, von dessen Tempel aus dann ein strahlender Glanz aller Welt erleuchten und die Überlegenheit des Gottes Israel über die heidnischen Gottheiten dartun sollte. Die Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 führte verständlicherweise zu einem Zurücktreten solcher politisch gefährlichen messianischen Hoffnungen. Und als die Pharisäer nach der Zerstörung des Tempels das Judentum nach außen und nach innen neu ordneten, taten sie es in der Überzeugung, dass Gott dem Volk Israel, das er aus allen Völkern erwählt hat, durch Mose sein Gesetz anvertraut habe, das Israel vor allen anderen Völkern auszeichne und von allen anderen Völkern unterscheide. In dieser Gabe des Gesetzes, der Tora, sind alle Gaben Gottes beschlossen und darum lebt in der Fülle des Heils, wer sich ganz dem Gehorsam des Gesetzes hingibt. Die messianische Erwartung trat hinter solcher Überzeugung in der Tora, die Heilsgabe Gottes schon zu besitzen, ganz zurück. Gerade darum aber war für das Bekenntnis, Jesus sei der Christus, in der pharisäischen Synagoge kein Platz mehr. Zwar war der Messias Jesus kein politischer Messias, aber er sandte seine Jünger in alle Welt zu allen Völkern und bestritt damit grundsätzlich die ausschließliche Erwählung Israels. Zwar hob die christliche Gemeinde das Gesetz nicht auf, sondern trug es mit in die Welt und zu allen Völkern, aber sie verstand es, wie wir gesehen haben, nicht mehr als ein Mittel, das jüdische Volk von den anderen Völkern zu unterscheiden und abzusondern, sondern es lehrte es als Ausdruck jener Tugenden zu verstehen, die wie die Liebe, die Treue und die Wahrhaftigkeit auch das sittlich hochstehende Heidentum zu überzeugen vermochten. Ein Messias für alle Völker konnte aber nicht der Messias der pharisäischen Synagoge sein, ein Gesetz für alle Menschen, nicht das Mosegesetz vom Sinai. Darum sah der Evangelist das Bekenntnis zu Jesus als dem Christus, dem heftigsten Widerstand aus der pharisäisch gewordenen Synagoge ausgesetzt. Die Pharisäer sind mit ihrer Polemik nicht zimperlich. So muss Matthäus sich gegen ihre Behauptung wehren, Jesus sei ein uneheliches Kind. Und er tut es, indem er von einem Traum erzählt, in dem Josef, der seine Braut heimlich verlassen wollte, von einem Engel über den Ursprung der übernatürlichen Schwangerschaft Marias aufgeklärt wird. Auch berichtet er, erst er, von den Posten, die auf Veranlassung der Oberpriester und Pharisäer zur Bewachung des Grabes Jesu eingesetzt worden waren und denen nach der Grabesöffnung befohlen worden sei, zitiere, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen, sollen sie sagen. Und er fügt hinzu, dies würde seitdem bei den Juden behauptet, bis auf den heutigen Tag. Wann auch immer die polemische Behauptung zuerst aufgestellt worden ist, die Jünger hätten Jesu Leichnam gestohlen, um seine Auferstehung vorzutäuschen. Die Pharisäer zur Zeit des Matthäus nutzen diese Behauptung jedenfalls in massiver Polemik bei ihrer Auseinandersetzung mit der christlichen Gemeinde um Jesus als den Messias. Und als Gegenargument erzählt der Schriftsteller Matthäus eine Geschichte, die er in seinen Überlieferungen noch gar nicht vorgefunden haben dürfte. Bemerkenswert ist in unserem Zusammenhang auch die Beobachtung, dass erst Matthäus berichtet, Jesus habe die Jünger mit den Worten ausgesandt, geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht in keine Stadt der Samaritaner, sondern geht zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Und dass er an anderer Stelle Jesus sogar von sich selbst sagen lässt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Nun hat der irdische Jesus ohne Frage im jüdischen Land gewirkt. Aber die ausdrückliche Feststellung, er und seine Jünger hätten sich ausschließlich an Juden gewandt und erst der Auferstandene habe die Apostel in alle Welt und zu allen Völkern gesandt, geht erst auf Matthäus selbst zurück und steht auch in gewissem Widerspruch zu dem, was im Markus-Evangelium schon zu lesen war. Ihr Sinn ist zweifellos, Jesus als den Messias des jüdischen Volkes auszuweisen, um damit dem pharisäischen Argument zu widersprechen, ein Christus aller Völker könne nicht der dem jüdischen Volk verheißene Messias sein. Indem der irdische Jesus nach der Darstellung des Matthäus-Evangeliums sich nur an Juden wendet, gibt er sich nachdrücklich als deren Messias zu erkennen, der als solcher seine Jünger nach Ostern in alle Welt aussendet. Deutlicher noch und umfassender unternimmt Matthäus den Nachweis, dass Jesus der jüdische Messias ist, mit Hilfe seiner sogenannten Reflexions- oder Erfüllungszitate. An 12 Stellen, auch das ist eine heilige Zahl, also ausgesucht, an 12 Stellen seines Evangeliums fügt Matthäus in einer Erzählung, in der von Jesus selbst bzw. von seinem Wirken berichtet wird, ein Zitat aus dem Alten Testament ein, das er mit der stereotypen, immer wiederholten Formel einleitet. Dies ist geschehen, damit erfüllt würde, was gesagt wurde durch den Propheten. Und dann folgt das Zitat. So werden zum Beispiel der Bericht von der jungfräulichen Empfängnis Jesu bezogen auf das Wort, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, Jesaja 7. Bei Jesu Geburt in der Stadt Bethlehem wird Micha 5 zitiert, und du Bethlehem im jüdischen Land bist mitnichten die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir soll mir kommen der Herzog, der über mein Volk Israel Herr sei. Bei der Flucht mit seinen Eltern nach Ägypten wird Hosea 11 zitiert, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Auch der Kindermord von Herodes hat ein solches Zitat bekommen und so fort. Also stets wird mit einem Erfüllungszitat aus dem Alten Testament eine christliche, christologische, auf Christus bezogene Erzählung verbunden. 5-mal wird der Prophet Jesaja, 2-mal der Prophet Jeremia ausdrücklich genannt. Andere Zitate stammen aus den Büchern Hosea, Micha und Zacharia. Man kann in nicht wenigen Fällen beobachten, dass erst das Prophetenwort selbst Anlass gegeben hat, überhaupt eine entsprechende Szene zu erzählen. So berichtet zum Beispiel das Markus-Evangelium, Judas sei zu den Oberpriestern gegangen, um Jesus zu verraten, und diese hätten ihm daraufhin versprochen, ihm Geld zu geben. Matthäus weist darüber hinaus, dass es sich dabei um 30 Silberlinge gehandelt habe, und er erzählt, Judas habe seinen Verrat bereut und das Geld den Oberpriestern zurückgebracht, die dafür ein Grundstück, den Töpferacker, erwarben. Und dann heißt es bei Matthäus weiter, Damit wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht: Sie haben die 30 Silberlinge genommen und haben das Geld für den Töpferacker gegeben. In diesem wie in manchen anderen Fällen ist kaum zu bezweifeln, dass erst die alttestamentliche Stelle die Erzählung des Matthäus aus sich herausgesetzt hat. Es geht Matthäus bei alledem nicht um den Versuch, die Wahrheit der christlichen Botschaft durch eine erfüllte Weissagung zu beweisen oder zu bestätigen, wie man ihn später verstanden hat. Vielmehr will er den Nachweis führen, dass Jesu Geschick und Wirken eng und unmittelbar mit der prophetischen Verkündigung des Alten Testamentes verbunden ist und er also tatsächlich, wie das christliche Bekenntnis behauptet, der erwartete Heiland aus dem Stamm Juda und dem Geschlecht Davids sei. Weshalb Matthäus auch sein Evangelium mit einem Stammbaum Jesu und der Bemerkung eröffnet, dieses das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams und dann folgt der ganze Stammbaum. Matthäus will also das pharisäische Argument entkräften, dass Jesus als der aller Welt verkündigte Heiland nicht der jüdische Messias sein könne und auf diese Weise die Glieder seiner eigenen Gemeinde überzeugen, dass sie recht daran tun, den Weg der pharisäischen Synagoge nicht mitzugehen, weil nämlich das Erbe der Propheten und die Wahrheit des Alten Testamentes nur in der Nachfolge Jesu Christi bewahrt bleibt. Das dritte und letzte Thema, an dem wir uns die Situation und die Interessen des Schriftstellers Matthäus verdeutlichen wollen, wie wir diese Interessen ja zusammenfassend dargelegt haben, rückt Aussagen des Evangeliums in den Blick, die seit jeher leidenschaftlich diskutiert worden und bis heute umstritten geblieben sind. Es handelt sich dabei vor allem um eine Passage aus der Bergpredigt, an der ich das Problem dann verdeutlichen will. Ihr habt gehört, was gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr dem Bösen keinen Widerstand leisten sollt, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem halte die andere auch hin. Und wenn jemand mit dir wegen deines Rocks prozessieren will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand zwingt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Wie soll man verstehen, dass man auf sein gutes Recht verzichten, sich allem Zwang widerstandslos beugen und überhaupt dem Bösen freien Lauf lassen soll? Sofern man sich überhaupt in solcher Weise verhalten kann, darf man denn so handeln? Gebietet nicht die Liebe und der Menschenwillen, das Böse zu bekämpfen? Angesichts dieser naheliegenden Fragen deutete die mittelalterliche Kirche die zitierten Aussagen der Bergpredigt durchwegs als sogenannte evangelische Räte, das heißt im Evangelium ausgesprochene Ratschläge, die nur für Vollkommene bestimmt seien, insbesondere für die Mönche. Dem widersprach Luther, für den das allgemeine Priestertum der Gläubigen keine unterschiedlichen Rangstufen unter den Christen zuließen. Da aber auch er die genannten Weisungen nicht unmittelbar auf die böse Wirklichkeit der Welt beziehen konnte, meinte er, sie sollten vor Augen stellen, was sein müsste, aber in der sündigen Welt leider nicht ist. Sie seien deshalb nicht als erfüllbare Lebensregeln aufzufassen, sondern hätten den Sinn, die Menschen ihrer Sündhaftigkeit zu überführen und sie nach der Barmherzigkeit und Gnade Gottes fragen zu lassen. Später hat man gerne gesagt, diese radikalen Weisungen der Bergpredigt zielten gar nicht auf ein konkretes Verhalten, sondern auf die entsprechende ideale Gesinnung. Sehr einflussreich wurde freilich in der Neuzeit auch ihre pazifistische Auslegung, der zufolge es sich bei Jesu Worten durchaus um konkrete Forderungen handele. Er habe von seinen Jüngern unbedingte Gewaltlosigkeit erwartet weil solche Gewaltlosigkeit sich dann in die Welt hinein fortpflanzen und schließlich allem Bösen ein Ende bereiten werde, sodass ein irdisches Reich des vollkommenen Friedens und Glücks anbricht. Nun, wie sollten die Leser des Matthäusevangeliums die Anweisung verstehen, dem Bösen keinen Widerstand entgegenzusetzen? Es heißt in der Fortsetzung der zitierten Passage aus der Bergpredigt: Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und bittet für eure Verfolger. Schon die letzte der Seligpreisungen, mit denen die Bergpredigt beginnt, verweist auf die Situation der Verfolgung, in der sich die Gemeinde des Matthäus befindet. Diese Seligpreisung lautet: Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass die Christen mit ihrem Ausschluss aus der Synagoge auch den Schutz verloren, den die Angehörigen der Synagoge genossen. Denn wer die Tempelsteuer, eine Doppeldrachme, zahlte, war von der Pflicht zum Kaiseropfer befreit. Und auch nach der Zerstörung des Tempels wurde deshalb die Tempelsteuer weiter als Judensteuer erhoben, nun freilich zugunsten des Tempels auf dem Kapitol in Rom. Aber weiterhin befreite die Zahlung vom Kaiserkult. Matthäus fügt in sein Evangelium eine offensichtlich von ihm selbst gestaltete Szene ein, der zufolge die Steuereinnehmer der Tempelsteuer von Petrus wissen wollen, ob auch sein Meister die Tempelsteuer zahle. Daraufhin erklärt Jesus, als Freie brauchten die Christen nicht zu zahlen, aber um keinen Anstoß zu erregen, sollten sie es dennoch tun. Das bedeutet, da die Christen nicht mehr der Synagoge angehören, brauchten sie eigentlich nicht mehr zu zahlen, wenn die römischen Steuereinnehmer sie dennoch zur Zahlung auffordern. Und dann sollen sie sich nicht weigern, um Ärger zu vermeiden, sie dennoch zu zahlen. Vielleicht haben sie sogar nicht ungern gezahlt, weil die Zahlung sie gegebenenfalls weiterhin vom Vollzug des Kaiseropfers befreite. Denn insgesamt waren sie bereits unter den Druck der Verfolgung geraten. Wer sich weigerte, dem vergöttlichten Kaiser seine Ehre zu geben, galt als politischer Aufrührer. Das heißt darum in Matthäus 10, Vers 17, sie werden euch den Gerichten überantworten und werden euch in den Synagogen geißeln. Die Synagoge hatte eine eigene Gerichtsbarkeit, und wenn sich die Christen dieser Gerichtsbarkeit entzogen, wurden sie von den Pharisäern bei den staatlichen Gerichten denunziert, denn die Synagoge hatte ein großes Interesse daran, sich von ihren ehemaligen Angehörigen, den jetzt verfolgten Christen, zu distanzieren. Ein wesentliches Argument war in diesem Zusammenhang, dass die Synagoge darauf verwies, dass schon Jesus von dem römischen Statthalter Pilatus aus politischen Gründen gekreuzigt worden sei. Die Christen seien also von ihrem Ursprung her politische Aufrührer. Diesem gefährlichen Vorwurf versucht Matthäus durch zwei Szenen zu begegnen, die er in die Erzählung vom Verhör Jesu durch Pilatus einfügt, um darzutun, dass schon Jesus selbst von den Juden zu Unrecht denunziert worden sei und dass Pilatus von seiner Unschuld überzeugt war. Einmal schickt dem Bericht des Matthäus zufolge die Frau des Pilatus zu ihrem Mann und lässt ihm sagen, habe nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Und bevor er Jesus schließlich zum Kreuzestod überantwortet, heißt es bei Matthäus, die bekannte Szene, die auch sprichwörtlich geworden ist, er nahm Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach, ich bin unschuldig an seinem Blut, seht ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Ein Wort, mit dem Matthäus schon auf die Zerstörung Jerusalems zurückblickt und insoweit den Juden selbst den Vorwurf des politischen Aufruhrs macht. Auf solche Versuche, sich gegen die böswilligen Anschuldigungen aus der Synagoge zu verteidigen, den Christen zur Zeit des Matthäus viel geholfen haben, kann man bezweifeln. Und es wird ihnen oft auch nur wenig genützt haben, wenn sie ihr Licht vor den Leuten haben leuchten lassen. Unter dem Druck der Synagoge einerseits und der römischen Behörden andererseits sitzen sie zwischen allen Stühlen und sind der Verfolgung weitgehend schutzlos und rechtlos ausgeliefert. In dieser Situation hat der Ratschlag, dem Bösen, das man ihnen zufügt, keinen Widerstand entgegenzusetzen und die Demütigungen und Verfolgungen hinzunehmen, statt Recht zu suchen, wo man kein Recht bekommt, einen unmittelbar einleuchtenden guten Sinn. Der Christ bekommt weder vor jüdischen noch vor römischen Gerichten Recht. Widerstand gegen das Unrecht ist deshalb zwecklos. Der Weg des Leidens ist der empfehlenswertere Weg, der zumindest die jüdischen und heidnischen Gegner nicht noch zusätzlich reizt und ihren Vorwürfen keine neue Nahrung gibt. In einer Schrift aus dem 2. Jahrhundert wird auf die Bergpredigt zurückgegriffen und im Rückblick auf Matthäus 5 formuliert: Wenn dir jemand das Deine nimmt, so fordere es nicht zurück. Du kannst es ja auch gar nicht. Insoweit geht es also in der Bergpredigt nicht um den Gedanken der allgemeinen Gewaltlosigkeit, wenn man dem, der auf die eine Wange schlägt, auch die andere hinhalten soll, und die Vorstellung, man könne das Böse zum Verschwinden bringen, indem man ihm keinen Widerstand entgegensetzt, liegt hier völlig fern. Das Matthäusevangelium ist keine pazifistische Schrift. In einer Situation, in der kein Recht zu haben ist, empfiehlt sie aber den verfolgten Christen persönlichen Rechtsverzicht und duldende Hinnahme des einem selbst zugefügten Unrechts. Dies ist ein schwerer und dennoch in jener Situation der leichtere Weg, den Matthäus durch die Aufforderung ergänzt: Die Christen möchten ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen, sondern wie eine Stadt sein, die allen Augen sichtbar auf einem Berg liegt und vor allen Leuten mit guten Werken glänzen, um so nach Möglichkeit die Verleumder Lügen zu strafen und den Verfolgungsdruck zu mindern. Das zuletzt gewählte Beispiel für den schriftstellerischen Charakter des Matthäusevangeliums, der Rat, das Unrecht zu dulden, führt uns an den Anfang unserer Überlegungen zurück. Das Matthäusevangelium enthält nicht die der Gemeinde vertraute Glaubenslehre, sondern die Lebensordnung der Gemeinde, und zwar einer Gemeinde, die aus dem Schoß und Schutz der Synagoge entlassen, unter dem Druck der Verfolgung geraten ist. Die Botschaft des Glaubens ist unverändert geblieben, aber die Situation des Lebens hat sich grundlegend geändert. Matthäus verfasst sein Buch, um der Gemeinde zu helfen, diese neue Situation zu bewältigen. Zugleich zeigt dieses Beispiel deutlich, dass es nicht nur historisch aufschlussreich, sondern auch hilfreich für das Verständnis sein kann, wenn wir ein Evangelium in seine Zeit hineinsetzen und aus seiner Zeit und seiner Abzweckung heraus verstehen. Die Evangelisten sind eben Schriftsteller. Und sie können wie alle Schriftsteller nur zeitbezogen recht verstanden werden, zumal wenn sie, wie es bei den Evangelisten der Fall ist, nicht in einer Dichterklause oder Studierstube sitzen, sondern sich unmittelbar den die Gemeinden bedrängenden Problemen zuwenden. Für das Matthäusevangelium ist diese Erkenntnis besonders wichtig, denn weil es an die Spitze der vier Evangelien unter die Autorität eines Apostels gestellt wurde und lange Zeit für das älteste der Evangelien gehalten wurde, hat es im Laufe der Kirchengeschichte einen überragenden Einfluss gehabt. Wo die Aufleger aber nicht sahen, dass es die Glaubenslehre nicht entfaltet, sondern voraussetzt, hat man oft die Lebenslehre, die es enthält, mit der Wahrheit des christlichen Glaubens verwechselt. Das führte überall doch zu einem stark ethisierenden oder gar moralisierenden und gesetzlichen Verständnis des Christentums, wo man das Matthäusevangelium zur wesentlichen Grundlage der christlichen Botschaft überhaupt gemacht hat, ohne es in einer ausgewogenen Beziehung zu den Briefen des Paulus oder etwa zum Markus-Evangelium oder zum Johannes-Evangelium zu setzen. Indessen wird man mit einer solchen Deutung auch dem nicht gerecht, was der Evangelist Matthäus selbst seinen Leser sagen wollte und was eine Auslegung an den Tag bringt, die seine schriftstellerische Absicht zur Kenntnis nimmt. Solche Auslegung führt nicht nur zu einem historischen Verständnis des Matthäus-Evangeliums, sondern sie eröffnet auch den Weg zu aktuellem Verstehen. Denn als Einweisung in den christlichen Lebensvollzug ist zum Beispiel die Bergpredigt, wenn man ihre geschichtliche Bezogenheit berücksichtigt, nach wie vor von größtem Wert. Als Unterweisung im christlichen Glauben ist das Matthäus-Evangelium indessen nur begrenzt geeignet. So viel heute zum Matthäus-Evangelium. In der nächsten Woche, für die Interessenten, will ich dann das Lukas-Evangelium, wo sich wieder ganz neue Aspekte auftun, unter entsprechendem Gesichtspunkt analysieren. Aber wir können das heute Vorgetragene gerne noch wieder diskutieren, wobei Herr Ebel gegebenenfalls wieder als Dolmetscher behilflich ist, wenn meine Ohren das Gefragte nicht hinreichend aufgenommen haben. Dankeschön.